Interessant ist schon, an welcher Stelle das eingebaut ist. Ja? Vielleicht, wenn Sie eine Bibel dabei haben, können Sie mal nachschauen. Vers 33 wird berichtet, dass sie Jesus kreuzigen. Und quasi, jetzt haben sie ihn quasi gerade ans Kreuz genagelt und das Kreuz aufgerichtet und daneben die zwei Verbrecher. Und da sagt Jesus dieses Wort: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ganz am Anfang. Also am Anfang von dieser Kreuzigungsszene, sobald das Kreuz aufgerichtet ist, sagt Jesus: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ein Auftakt, quasi eine Überschrift über diese Kreuzigung. Jesus sagt es nicht am Schluss, kurz bevor er stirbt, sondern ganz am Anfang. Sicher, also der musste ja bis dahin auch schon einiges durchmachen. Die Verhandlungen, die Schläge, den Spott, den Kreuzesweg. Aber jetzt geht es erst so richtig los. Also jetzt wird es erst richtig schlimm für Jesus. Und sobald er da hängt und das gesagt hat, geht es nahtlos weiter. Noch im gleichen Vers 34 verteilen sie seine Kleider. Dann kommen die Pharisäer und Schriftgelehrten und Hohenpriester und spotten über ihn, die Schaulustigen spotten über ihn. Es kommt diese Sonnenfinsternis. Er muss 3 Stunden in der Finsternis hängen, von allen und von Gott verlassen. Und dann muss er auch noch sterben und die Sünde der ganzen Welt tragen. Es kommt noch richtig viel auf ihn zu. Was bedeutet es jetzt, dass Jesus das ganz am Anfang sagt? Die ganze Kreuzigung, das ganze Sterben wird unter ein Vorzeichen gestellt: Vergebung. Die Kreuzigung ist aus der Sicht des Neuen Testamentes ja das schlimmste Verbrechen, was man tun kann. Das schlimmste Verbrechen, was man sich vorstellen kann: den Sohn Gottes kreuzigen. Aber Jesus macht klar: Ich stelle genau dieses Verbrechen unter die Vergebung. Allerdings sagt er nicht: Ich vergebe euch, sondern: Vater, vergib ihnen. Und deshalb ist das Erste, was wir uns da genauer anschauen, das Verhältnis zwischen Jesus und seinem Vater. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, Lukas legt ganz großen Wert drauf, dass dieses Verhältnis zum Vater bei Jesus immer da war, immer da geblieben ist, auch in der Kreuzigung. Jesus hat zwar Angst, Jesus betet auch bei Lukas, verzweifelt in Gethsemane und braucht den Engel, aber er lässt sich nicht beirren. Und deshalb rahmt der Lukas ganz bewusst diese Kreuzesworte mit 2 Gebeten an den Vater. Obwohl Jesus ans Kreuz geschlagen wurde und der Vater ja genau den Weg für ihn ausgewählt hat, trotzdem sagt er zu ihm noch ganz vertraut: Vater. Ja, also nicht anklagend oder sowas, er spricht ihn ganz vertraut an mit Vater. Jesus hat auch keinen Zweifel dran, dass Jesus diese Bitte erhören wird: Vater, vergib ihnen. Der ist sich sicher, das wird er so tun. Jesus hat die völlige Gewissheit, dass Jesus diese Vergebungsbitte, dass der Vater diese Ergebungsbitte erfüllt. Und hier stoßen wir ganz ähnlich wie im Johannesevangelium auf dieses Geheimnis von Jesus und seinem Vater. Einerseits irgendwie zwei und irgendwie doch kann man sie nicht trennen. Sind sie doch so eng zusammen, dass man nicht weiß, wie man sie auseinanderhalten kann. Das Geheimnis, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der ja irgendwie doch Gott selber. Das war also das Erste: Jesus und der Vater. Die zwei gehören ganz eng zusammen. Das Zweite: die Sünde und der unwissende Täter. Jesus betet: Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Auf den ersten Blick scheint es völlig klar zu sein, was hier vergeben werden muss. Ja, also Jesus wird hingerichtet, ganz grausam, und obwohl er unschuldig ist. Und Lukas macht auch keine näheren Angaben, wen Jesus hier meint. Und ja, man muss ja nur die Geschichte lesen, da fallen einem alle möglichen Leute ein. Die Hohenpriester, die Juden, der Pilatus, die Römer, die Passanten, einfach so alle, die mitgemacht haben. Der Lukas lässt es ganz bewusst offen, weil die alle mitschuldig geworden sind. Letztlich auch die Jünger, die sind ja weggelaufen. Die sind auch mit Schuld. Es scheint ganz klar zu sein, wenn Jesus hier meint. Aber dann kommt dieser Nachsatz: denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wenn man da jetzt mal drüber nachdenkt, dann muss man ja sagen, natürlich wussten die, was sie tun. Die hohen Priester, die wussten ganz genau, der muss weg, weil das unserem politischen Kalkül nicht passt. Die wussten genau, dass sie den Jesus einfach aus politischen Gründen nicht ertragen können. Der Pilatus, der sagt sogar selber, der ist unschuldig und lässt ihn trotzdem hinrichten. Der wusste genau, dass es falsch war. Und auch die Soldaten, da kann man natürlich sagen, ja, die waren natürlich durch ihren Eid verpflichtet und mussten Befehle ausführen. Aber dass sie sich aus der Kreuzigung einen Spaß gemacht haben und da auch noch um die Kleider gewürfelt haben und ihren Jux mit ihm getrieben haben, also das war sicherlich keine Unwissenheit. Und daran merkt man, Jesus geht hier viel tiefer. Das geht nicht nur um die, die jetzt für seine Hinrichtung verantwortlich sind. Das geht nicht nur um die Hinrichtung von irgendeinem unschuldigen Wanderprediger. Jesus meint hier die Kreuzigung des Gottessohns, die Hinrichtung Gottes selbst. Und das begreift keiner von denen, die da am Kreuz stehen. Keiner. Nicht mal ansatzweise. Sonst hätten sie es nämlich ganz bestimmt nicht getan. Das sagt der Paulus auch in 1. Korinther 2, Vers 7 und 8. Da sagt Paulus, wir reden von der Weisheit Gottes, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat, denn wenn sie die erkannt hätten, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Wenn sie den erkannt hätten, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Im Gegenteil, ja, manche aus dem Hohen Rat, die dachten ja sogar, sie würden Gott was Gutes tun. Die haben das sogar mit reinem Gewissen getan. Und da zeigt Jesus mit diesem Satz auf, wie schrecklich die Sünde ist, dass wir es uns da völlig mit Gott verderben, ohne dass wir das überhaupt merken. Ja, dass wir es mit Gott verderben, ohne es selber zu realisieren, was wir da tun. Jetzt sagen Sie vielleicht, Moment, also, wenn jemand nicht weiß, was er tut, dann ist er ja auch nicht schuldfähig. Dann kann man den doch gar nicht dafür verantwortlich machen. Das ist vielleicht in manchen Strafgesetzbüchern dieser Welt so, aber wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass Gott da ganz anders denkt. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus der Tora, also aus dem jüdischen Strafgesetzbuch, das Gott seinem Volk Israel gegeben hat. Da gibt es zum Beispiel ein Gesetz für Totschlag aus Versehen. Steht in 4. Mose 35 und in 5. Mose 19. Da legt Gott fest, wenn also jemand einen Mensch aus Versehen erschlägt, dann muss er in eine von 6 Freistädten fliehen. Und in dieser Stadt muss er bleiben, so lange, bis der hohe Priester, der gerade im Amt ist, gestorben ist. Und wenn er in dieser Stadt bleibt, dann darf ihn der Bluträcher nicht töten. Wenn er aber rausgeht aus dieser Stadt, dann darf der Bluträcher ihn töten. Und jetzt machen Sie sich mal klar, wie brutal das ist. Ja, das war ein Unfall. Also als Beispiel wird er genannt, der hackt Holz und das Metall vom Beil fliegt weg und trifft aus Versehen jemand, ja, da kann der nichts dafür. Und jetzt muss der, wenn er Pech hat und der hohe Priester lang lebt, muss er sein ganzes Leben in Stadtarrest verbringen, in irgendeiner komischen Stadt, wo er keine Beziehung hin hat und darf da nicht mehr raus. Und daran wird deutlich, Unwissenheit ist für Gott maximal mildernder Umstand, aber kein Freispruch. Die Sünde ist und bleibt immer Sünde. Und Gott verlangt für Sünde entweder Strafe oder Sühne oder Vergebung. Und deshalb musste David auch beten, Psalm 19, wer kann merken, wie oft er fehlt? Verzeihe mir die verborgenen Sünden. Verzeihe mir die verborgenen Sünden. Also nochmal, das ist das Schreckliche an der Sünde. Dass wir Menschen es uns vollständig mit Gott verderben und es gar nicht merken. Wir wissen vielleicht manchmal, dass das, was wir jetzt machen, nicht ganz korrekt ist. Aber die Tragweite dessen, was Sünde heißt, die begreifen wir nicht. Zumindest von uns aus nicht. Das bedeutet, dass wir jeden Kontakt mit Gott verlieren. Dass wir allein, verdammt, tot, ohne Gott sind. Ja, noch mehr. Sünde ist genau das, was dort in der Tora steht, nämlich Totschlag ohne Wissen, Totschlag aus Versehen. Das Neue Testament sagt uns ausdrücklich, dass Jesus ja nicht einfach deshalb gekreuzigt wurde, weil da halt eine politische Intrige gegen so einen Wanderprediger gebunden wurde, sondern dass er gestorben ist, weil er die Sünde der ganzen Welt tragen sollte. Weil er für alle Sünden der Menschen vor ihm, zu seiner Zeit und nach ihm sterben sollte. Also um es kurz zu machen, wir Menschen sind alle schuld daran, dass Jesus sterben musste. Auch wenn wir das gar nicht gewusst haben oder wissen. Wie soll man ja auch, das ist ja 2000 Jahre her. Und trotzdem kommen wir laut der Bibel nicht darum rum. Trotz unserer Unwissenheit sind wir mitschuldig an dem, was da passiert ist. Mitschuldig am Tod Gottes. Und da wird uns klar, da wird einem klar, Jesus betet hier nicht bloß für die Leute am Kreuz. Die, die ihn verurteilt haben und hingerichtet haben, letztlich geht es um alle Menschen. An dieser Stelle merkt man die Wucht dieses Satzes bei Lukas. Das ist eine unglaubliche Wucht hinter diesem Satz. Jesus bittet für die Sünde aller Menschen. Jesus bittet für alle Menschen auf dieser Welt. Weil er weiß, die haben es nötig. Auch wenn sie es gar nicht wissen. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, Vergebung. Jesus bittet um Vergebung. Er erfüllt damit die Verheißung aus Jesaja 53, aus dem Lied vom leidenden Gottesknecht. Da heißt ganz am Schluss, Vers 12, er hat für die Übeltäter gebeten. Jesus erfüllt diese Verheißung. Ein ganz einfaches Wort mit unglaublicher Tragweite. Der Totschläger in der Tora, der bekam eine stark abgemilderte Strafe. Er musste nicht die Todesstrafe leiden, aber eben den Stadtarrest. Aber Vergebung, das ist was ganz anderes. Vergebung heißt, das Vergehen, die Sünde ist jetzt nicht mehr da. Das Verhältnis zwischen Gott und Mensch ist wieder in Ordnung. Und zwar voll und ganz, ohne Abstriche. Was Vergebung bedeutet, das finden wir wieder in der Tora, diesmal im dritten Buch Mose, Kapitel 16, das Kapitel vom großen Versöhnungstag, der Yom Kippur. Und da wird am Schluss zusammengefasst, was an diesem Tag passiert. Da sagt Gott, denn an diesem Tag wird er zudecken über euch, also sühnen, um euch zu reinigen von allen euren Sünden. Vor Jahwe werdet ihr rein sein. Um euch zu reinigen von allen euren Sünden und vor Jahwe werdet ihr rein sein. Vergebung heißt, Gott wischt alles weg, alles, was zwischen uns und ihm steht. Vergebung ist nicht einfach ein Freispruch, das ist nicht einfach nur ein juristischer Vorgang, sondern ein völliger Neuanfang. Von Gott aus. Zwischen Gott und uns Menschen wird völlig neu angefangen. Unsere Schuld wird völlig ausgelöscht. Sie ist nicht mehr da und die kommt auch nie wieder. Die Schuld, die vergeben ist von Gott, die kommt nie wieder. Da wird ein Mensch neu gemacht, rein gemacht. Es ist wie eine zweite Schöpfung. Auch das wusste der David schon. Und auch wieder in dem Psalm, Psalm 51, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Schaffe in mir Gott. Es ist eine neue Schöpfung. Jesus hat immer von diesem Alten Testament her gelebt und gedacht. Wenn Jesus hier von Vergebung spricht, dann ist es immer klar, dass er die Vergebung meint, die schon im Alten Testament von Gott dargestellt wird, von Gott auch praktiziert wird. Nur, das hat jetzt eine ganz andere Dimension als in der Tora, bei David und den anderen Propheten. Wie gesagt, es ist kein Zufall, wie Lukas diesen Satz platziert, der hat sich da was dabei gedacht, nämlich nicht nur am Anfang der Kreuzigungsszene, sondern wenn wir mal ein bisschen weiter wegzoomen, genau in der Mitte des Leidens Jesu. Ja, also die Verurteilung und Geißelung und der Weg zum Kreuz ist vorbei. Jetzt wird er gekreuzigt und dann kommt sofort dieses Wort. In der Mitte vom Sterben Jesu kommt dieser Satz. Damit da deutlich wird, Jesus vergibt hier alles. Jesus vergibt das, was ihm angetan wurde in der Vergangenheit, das, was in der Zukunft auf ihn zukommt. Und Jesus vergibt das, was die Menschen vor ihm getan haben und das, was die Menschen nach ihm alles noch tun werden. Dieses Wort steht bei uns hier am Anfang, aber in der gesamten Passionsgeschichte steht es eigentlich im Zentrum. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist die Mitte der Passion, könnte man sagen. Die Mitte des Leidens und Jesu und sogar die Mitte der Geschichte, die Mitte der Heilsgeschichte. Hier wird die Geschichte der ganzen Welt heil, in diesem Punkt. Hier am Kreuz ist der große Wendepunkt der Weltgeschichte. Hier verschafft Jesus der ganzen Welt Vergebung. Nicht nur für ein Jahr wie am Yom Kippur, nicht nur einem Menschen wie dem David, sondern ein für alle Mal für alle Menschen. Und vielleicht haben diese Evangelienharmonien auch deshalb diesen Satz meistens an den Anfang gestellt. Weil sie klar machen, hier am Kreuz geht es um die endgültige Vergebung für alle Menschen. Allerdings, und da ist der Lukas auch deutlich, die Vergebung gibt es tatsächlich nur an diesem Ort, nämlich am Kreuz. Das ist das Letzte, das Kreuz, der Ort der Vergebung. Jesus sagt diesen Satz ganz bewusst, nachdem er gekreuzigt wurde. Direkt nachdem das Kreuz aufgerichtet wurde, aber nicht davor. Also er hängt am Kreuz, als er diesen Satz sagt. Und auch das hat einen theologischen Gehalt. Das hat auch eine theologische Aussage. Wir gehen wieder zurück ins Alte Testament und da erinnern Sie sich vielleicht, die Sühne im Tempel oder in der Stiftshütte, die konnte der hohe Priester nicht spenden, wo er wollte, sondern das musste auf diesem Altar sein, den Gott bestimmt hatte. In der Stiftshütte und später im Tempel in Jerusalem. Also auf Gottes Altar, dem Altar, den Gott bestimmt hat. Und auch hier haben die Passionsberichte und die Evangelien wieder das Alte Testament im Hinterkopf. Die Versöhnung, die Vergebung, das geht nur durch ein Opfer an dem Ort, den Gott sich ausgesucht hat, den Gott dazu bestimmt hat. Und deshalb stellt der Lukas hier klar, der Ort, der Altar, den Gott sich ausgesucht hat, ist das Kreuz. Ohne diesen Tod am Kreuz gibt es keine Vergebung. Diese Vergebung Jesu ist an das Kreuz gebunden. Oder anders gesagt, ohne den Glauben an diesen gekreuzigten und auferstandenen Jesus gibt es keine Vergebung. Aber durch den Glauben an diesen gekreuzigten, auferstandenen gibt es Vergebung. Das kommt immer wieder in der Apostelgeschichte, wenn Sie das mal lesen, wenn der Petrus oder der Paulus predigen, dann kommt es immer wieder, in diesem Namen ist das Heil. Oder wie es Petrus zu dem Cornelius, diesem Römer, sagt, da sagt er zu ihm, dass durch seinen Namen, also durch den Namen Jesu, alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Durch diesen Glauben an diesen Jesus da am Kreuz empfangen wir Vergebung der Sünden. Soweit zu diesem Jesuswort heute Abend. Ich fasse noch mal kurz zusammen, was wir heute Abend gemacht haben. Wir haben uns erstens letzte Worte angeschaut und gesehen, dass das, was ein Sterbender als Mensch war, das konzentriert sich oft in so einem besonderen Satz. Zweitens haben wir gesehen, Kreuzesworte sagen uns, wer Jesus war und was sein Leben für uns bedeutet. Und dazu brauchen wir die Perspektiven von allen vier Evangelien. Drittens, der Satz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, der ist für Lukas die Überschrift der Kreuzigungsszene und über die ganze Heilsgeschichte. Am Kreuz schafft Jesus Vergebung für alle Menschen. Und jetzt die vier Punkte zum Jesuswort selber. Erstens, Jesus bleibt seinem Vater treu bis in den Tod. Zweitens, alle Menschen sind Sünder, ohne es zu wissen und zu begreifen. Drittens, deshalb vergibt Jesus allen Menschen. Und viertens, diese Vergebung gibt es nur am Kreuz. Oder wenn wir an diesen gekreuzigten und auferstandenen glauben. Und daraus ergeben sich jetzt zum Schluss noch drei kurze Konsequenzen für uns, drei Aufforderungen. Erstens, glaub an den Herrn Jesus, dann wird dir auch vergeben. Und zwar alle Sünden, auch die, von denen du gar nichts weißt. Zweitens, vergebt auch ihr. So hat Jesus das öfters gesagt, als er noch gelebt hat auf der Welt. Stephanus hat es zum Beispiel getan. Als er gesteinigt wurde, betet er ganz ähnlich, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und Jesus hat uns deshalb das Vaterunser beigebracht, Das lautet bei Lukas ein bisschen anders als bei Matthäus, nämlich, Zitat, und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig ist. Zweitens, vergebt auch ihr. Und dann noch drittens, Dankbarkeit. Haben Sie vielleicht auch schon festgestellt, so wie Jesus vergeben, das können wir doch gar nicht. So liebevoll, so barmherzig sind wir nicht. Ich auf jeden Fall nicht. Und deshalb bleibt uns vor allem eins, Dankbarkeit. Dankbarkeit, dass Jesus für uns Übeltäter um Vergebung gebeten hat und dass der Vater ihn erhört. Dass Jesus zwischen Gott und uns alles wieder in Ordnung gebracht hat. Dankbarkeit dafür, dass seither alles, nicht nur die Passion, sondern die ganze Weltgeschichte, unter dieser Überschrift der Vergebung steht. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Soweit heute Abend. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ja, natürlich, sehr gerne.
In der Bibel steht der Schädeldecke bzw. Golgatha. Hat es eine tiefer Bedeutung?
Ich wiederhole es nochmal. Die Frage war, der Ort der Kreuzigung, Schädelstätte, hat es eine tiefere Bedeutung? Also da finden Sie ganz viel bestimmt, also auch durch alle Generationen, wie es ausgelegt wurde. Aber ich würde tatsächlich auf jeden Fall sagen, also es ist natürlich ein Anklang Schädel und Tod. Ja, also da klingt im Prinzip schon an, was auf diesem Ort passiert. Und ich denke schon auch, das wird ja auch, dass es auch ein Anklang wieder an die Opfergesetze ist, dass man manche Opfer draußen an einem unreinen Ort schlachten musste oder rausbringen musste. Dass Jesus hier ganz bewusst dieses Opfer an einem Ort vollbringen muss, der total unrein ist. Also an einer Hinrichtungsstätte, da wo Leute sterben. Das ist für das Judentum ein unreiner Ort. Und genau an diesem Ort passiert dann die große Reinmachung von allem. Genau. Also ich denke, das ist schon auch wieder ein Anklang an die Tora. Ja. Dankeschön für die Frage. Gibt es weitere Fragen? Dann vielen Dank fürs Zuhören.
Ich glaube, das müssen wir jetzt erstmal sacken lassen. Vielleicht kommen die Fragen ja morgen. Denn das war jetzt natürlich eine Wahnsinnsfülle von all dem, wo man eigentlich denkt, den Text kennt man doch, das ist so ein Versle in der Bibel und trotz allem war es ein buntes Kaleidoskop, was Sie uns heute Abend gesagt haben. Vielen Dank, ich will die letzten drei Sachen nochmal, weil das ist ja die Konsequenz für uns, nochmal sagen. Glauben an Jesus heißt, dass wir die Sünden vergeben bekommen. Folge 2 davon, vergebt auch ihr, wie es im Vaterunser ja auch vorkommt. Und den dritten Aspekt fand ich auch ganz toll, diese Dankbarkeit, dass Jesus so für uns gebeten hat. Herzlichen Dank. Es war jetzt heute mal wieder eine richtige Abendbibelschule, haben Sie es gemerkt? Mit Fragen und mit Antworten und mit Beteiligung von uns. Gut, bei 35 Leuten ist das natürlich auch noch mal ein bisschen einfacher, wie wenn wir 100 sind. Aber das war jetzt so das, was man ursprünglich unter Abendbibelschule verstanden hat. So wie das eigentlich mal Walter Lach und Gerhard Meyer angefangen hat. Ganz herzlichen Dank. Man soll ja nicht bloß mit Worten danken. Deswegen hole ich jetzt einfach vor hingestellt habe. Ein kleines Grüßle für Sie und Ihre Frau, denn die hat ja heute Abend auch wieder auf Sie verzichtet. Herzlichen Dank und schöne Grüße an Sie.
Vielen Dank.
Nicht vergessen will ich an diesem ersten Abend auf alle Fälle auch den Dank an die Kirchengemeinde. Es ist ja heute nicht bloß der Mesner da, sondern auch der Herr Rodemann ist da, der sich hier ja als Stellvertreter für mich darstellt von der Kirchengemeinde. Ganz herzlichen Dank. Am Freitag wird davon noch mehr die Rede sein, wenn auch der Chef des Hauses, sprich der Herr Pfarrer Schweizer, dann mit da ist. Aber heute wird für die Kirchengemeinde geopfert, von daher kann man mir schon mal vielleicht still und leise was da vorne ins Körbchen legen und das kräftig unseren Dank damit ausdrücken. Es ist nicht selbstverständlich, wir sind jetzt mehr wie 45 Jahre jedes Frühjahr Gast hier. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Seit Beginn oder kurz nachdem die Hofacker Vereinigung entstanden ist, war deren Dinge eigentlich immer schon bereit unter den verschiedenen Pfarrern, Roser Teich und was es da alles gab, uns hier Gastfreundschaft zu gewähren in der Abendbibelschule. Und es ist dieses Jahr das 46. Jahr. Also letztes Jahr fiel es aus, aber da konnte ja keiner was dafür, weder die Kirchengemeinde noch wir. Aber sonst war es eigentlich eine Kontinuität von jetzt 46 Jahren, wo wir hier sein dürfen. Und das ist einfach für mich auch immer wieder ein Grund zum Staunen und zum Danken. Und ausgerechnet jetzt auch in der Pandemie, dass wir hier sein dürfen, das ist für mich eigentlich ein kleines Wunder. Und da hat die Kirchengemeinde schon auch das Ihre dazu beigetragen. Preis den Herrn. Morgen, nächster Abend, darf ich gerne einladen. Wir haben auch noch Plätze. Und wir haben draußen, Sie haben ja zum Großteil jetzt schon unterschrieben, draußen, aber es liegen nochmal Zettel draußen, und zwar für jeden der kommenden Abende. Ich habe es vorher schon gesagt, wenn Sie also heute Abend Lust bekommen haben, auch die anderen Abende noch mitzumachen und sich noch nicht angemeldet haben, können Sie sich draußen eintragen. Morgen Abend ist Thema, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Ja, stimmt, nach der Reihenfolge. Priska Steeb, unsere Landessynodalin und Studienrätin hier in Tübingen, wird den Abend halten. Wir sind gespannt. Dann haben manche vielleicht erstaunt gesehen, dass hier doch was aufgenommen wurde. Das ist aber nur Bengelhaus-spezifisch. Der Herr Hummel hat mir vorher gesagt, dass es Bengelhaus gerne die Vorträge seiner Studienleiter und Assistenten gerade aufnimmt. Ich habe dann mit Daniel Remfer noch mal kurz konferiert. Das gibt leider unsere Homepage vom Volumen her nicht her, dass wir es eben auch visuell weitergeben können. Aber Sie können über die Homepage, so wie das ja hier in der Kirchengemeinde mit der Predigte auch üblich ist, Sie können über die Homepage www.ludwig-hofacker-vereinigung.de, ludwig-hofacker-vereinigung-tübingen.de, die Predigte nochmal hören. Das ist sozusagen jetzt der Ersatz für die CDs oder die Kassetten. Wahrscheinlich erst nächste Woche, also sind Sie nicht enttäuscht, heute Nacht wird es noch nicht überspielt, sondern wahrscheinlich dann übers Wochenende, aber ab nächste Woche, und es ist ja immer noch passend zur Passionszeit, kann man das dann doch mal gerne hören. Und jetzt freue ich mich, wenn der Herr Hummel den Segen noch mit uns spricht.
Zum Segen stehen Sie auf. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. So segne dich der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Mhm.